Einmal im Monat sprechen wir mit Christiane Lang aus dem Bike Department Ost in Leipzig in unserer Serie oder Rubrik. Christiane ist gerade nicht da, ich kann es nicht genau einschätzen. Sie heißt Mein Fahrrad ist krank und Christiane ist Werkstattmeisterin, hat ganz praktische Erfahrungen mit den großen und kleinen Problemfällen, die so am Werkstatttresen eines Fahrradgeschäfts anlanden und ist darum die beste Gesprächspartnerin, um die Probleme erkrankter Fahrräder zu lösen. In dieser Ausgabe schalten wir sozusagen den Gang hoch und haben ein schon ziemlich kniffliges Problem von Tobi zu bieten. Müssen das ja auch zu zweit machen, ohne Christian Bollert. Ich sage erstmal hallo Christiane.
Ja, hallo und vielen Dank für diese unglaublichen Lorbeeren.
Die hast du dir verdient. Die hast du dir verdient und die werden jetzt natürlich auch auf eine Probe gestellt, eine abermalige. Und zwar hat Tobi uns geschrieben, der sagt oder beschreibt ein Problem, das er hat mit zu geringer Bremsleistung an der Hinterradbremse bei einem Rennrad mit Felgenbremse. Er schreibt, vermutlich ist es etwas ungewöhnlich, aber ich bin einen Schritt zurück in der technischen Entwicklung gegangen und wechselte von Scheibenbremsen auf Felgenbremsen. Das Rad hat einen Carbonrahmen, die Bremse ist eine Shimano Ultegra, Züge und Zughüllen sind von Shimano und der Zug ist im Oberrohr verlegt. Alles ist neu. Und jetzt kommt's. Wenn ich das Rad schiebe und die Hinterradbremse betätige, blockiert das Hinterrad erwartungsgemäß. Anders ist es, wenn ich auf dem Rad sitze und fahre. Ich kann noch so kräftig die Bremse betätigen, bekomme allerdings nur dürftige Bremsleistung. Blockieren lässt sich das Hinterrad bei Weitem nicht. Und man kann auch gleich sagen, er hat Belege ausgerichtet, er hat Belege getauscht, er hat alles Mögliche auf Gängigkeit geprüft, Züge entgratet, Lenkerband entfernt. Und er macht noch eine Ergänzung, es ist ein deutliches Reiben des Geräusch des Zuges im Oberrohr wahrzunehmen. Das ist jetzt erstmal die Problembeschreibung. Christiane, was sagst du zu diesem Fall?
Ich würde es gern sehen, ich würde es gerne selber spüren und anfassen und es ist erstmal sehr viel ja schon selber probiert worden. Es scheint ja wirklich alles richtig zu sein, außer eben dieses komische Geräusch. Und da wo das Geräusch herkommt, gibt es wahrscheinlich auch das Problem.
Das ist ein guter Punkt. Es ist zu vermuten, dass irgendwo dort im nicht sichtbaren Bereich, also das, was er beschreibt, der Zug ist im Oberrohr verlegt, dass irgendwo dort sowohl die Geräuschquelle ist, als auch die Quelle quasi des Problems, dass er diese Bremsleistung nicht aufbauen kann, wenn er drauf sitzt. Das heißt, du hältst die Geräuschquelle auch für die Bremsleistungsproblemquelle.
Ja, doch, also würde ich vermuten. Also da würde ich als erstes hingucken. Da, wo ein komisches Geräusch herkommt, das ist meistens auch der Punkt, wo man hingucken muss, um das Symptom des Nicht-Funktionierens zu lösen. Jetzt kann man da natürlich nicht so einfach reingucken. Ne? Und dann ist es noch ein Carbonrahmen. Ne? Also wenn man da einmal reingeguckt hat, dann ist das demaliniert und so. Und das geht natürlich auch nicht. Also stellen wir uns das Ganze mal vor. Er hat einen Zug, der läuft durch Bremsaußenhöhlen, läuft dann frei im Rahmen, also die Bremsaußenhüllen müssen irgendwo im Rahmen abgestützt werden und das Ganze auf der anderen Seite vom Oberrohr nochmal nach außen zur Bremse hin. Und das reibende Geräusch kommt daher, wo, also wenn ich das jetzt richtig sehe, vom Zugeingang bzw. Außenhüllen-Abstützungssackloch. Und dann ist der Rahmen aus Carbon. Das heißt, wir haben es mit lauter Fasermatten zu tun, die irgendwie übereinander, aneinander gekoppelt und verklebt sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine solche Faser oder Mattenteile eben an diesem Sackloch, wo sich die Außenhülle eigentlich abstützen soll, noch überstehen und die Außenhülle sich eben nicht ordentlich abstützen kann, sondern auf so einem, ich sag mal, Grat oder eben Teil von dieser Matte abstützt. Und das reicht gerade so, dass man das Fahrrad im Stand, also dass man die Bremse im Stand betätigen kann und sich das anfühlt wie eine Bremse mit einem ordentlichen oder einigermaßen ordentlichen Druckpunkt, dass man diese Matte aber möglicherweise, wenn es drauf ankommt, also man eine richtige Bremsleistung haben möchte, nach dem gefühlten ersten Druckpunkt noch zusammenknautscht und dann ja eben unglaublich viel Reibung verliert und keine Bremswirkung bekommt. Das könnte ich mir vorstellen. Heißt aber eigentlich, also vielleicht ist da auch ein Vögelchen drin oder sonst irgendwas anderes, man muss aber auf jeden Fall irgendwie dorthin gucken, wo das Geräusch herkommt. Das Da bin ich mir sicher.
Ja, gucken in Anführungsstrichen, ne? Weil wir können ja nicht gucken. Du hast jetzt gesagt, der Zug verläuft frei im Oberrohr. Müssen wir dazu sagen, das hat er nicht geschrieben. Es gibt ja auch Lösungen, wo die Zughülle durchgehend durchs Oberrohr geht. Aber du hast jetzt aufgrund der Problembeschreibung darauf geschlossen, dass es sich eigentlich nur um einen frei verlegten Zug handeln kann, richtig?
Ja, ganz ehrlich, habe ich den Text ja auch gelesen. Und du hast ein bisschen was ausgelassen, glaube ich, ne? Er hat ja überlegt, im Oberrohr Liner zu verlegen.
Da wollte ich gleich noch drauf kommen, aber ja.
Daher habe ich darauf geschlossen, dass der Zug freiläuft, weil ja noch nicht im Liner, ne?
Siehste. Da war Christiane natürlich schon diesen Schritt weiter. Soll ich diese Passage kurz vorlesen?
Ja, mach mal.
Okay, also.
Dann sind wir alle auf dem Stand.
Tobi schreibt, eine Idee könnte sein, einen Cable Liner zu verlegen, der ja eigentlich nur als Montagehilfe verwendet wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Nun kann ich mir nicht so recht vorstellen, wie ich das klug anstelle, ohne dass mir der Liner zu kurz gerät, ins Oberrohr rutscht und seinen Zweck verliert. Ich hoffe, Christiane hat hier den passenden Hinweis. Und du hast ganz recht, daraus lässt sich das schließen, dass das ein frei verlegter Zug ist.
Wobei ich natürlich sage oder empfehlen würde, weiter beim frei verlegten Zug zu bleiben. Also ich würde mir da keinen Liner reinsetzen. Es ist, glaube ich, auch nicht der Freiflug durch die Luft im Oberrohr, wo das eben das Problem ist, sondern es müssen ja irgendwelche Stellen, entweder vorne beim Eingang oder hinten beim Ausgang oder je nachdem von wo man guckt, eben hinten oder vorne, eben jedenfalls sein. Und ja, hören, wo das Geräusch herkommt. Taschenlampen bringen auch immer ein bisschen was. Es muss sich ja um ein Sackloch handeln. Das heißt, so ein bisschen hilft da noch eine Taschenlampe, um da 1-2 Zentimeter reinzuleuchten und zu gucken. Und dann ist es auch so, dass ein so ein Problem kommt selten allein. Das heißt, es gibt mit Sicherheit von dem Fahrradhersteller, wir wissen jetzt nicht, um was es da geht, um welchen Rahmen, andere Erfahrungsberichte. Und ne, ich würde einfach mal dorthin gehen, wo ich das Fahrrad oder den Rahmen gekauft habe und da nachfragen, ob so ein Fall schon mal vorgekommen ist und ja, was man da machen kann.
Ja. Ich finde es immer noch ziemlich mysteriös, muss ich sagen.
Auf jeden Fall. Weil also ich habe Angst gehabt vor der Frage, ganz ehrlich.
Ja, weil ich mir die Frage stelle, kann ein Stück, wenn jetzt zum Beispiel so ein Stück Carbonmatte irgendwie raussteht, das kann ja die Bremskraft nicht so wahnsinnig, also kann den Zug ja schlecht so sehr behindern, jedenfalls in meiner Vorstellung, dass da wirklich die Bremskraft so runtergesetzt wird. Und andererseits, wenn etwas ist, was daran so doll schleift, also was die Freigängigkeit des Zuges so behindert, dann könnte ich mir wiederum vorstellen, dass ein Liner, der nämlich dieses Schleifen an irgendetwas, an einem Grat verhindert, sondern nur so ein Liner, also ne, es handelt sich eigentlich um eine leicht gleitende Kunststoffhülle, so, das könnte ja dann wieder diese Reibung runtersetzen.
Na, ich kann mir das eigentlich wirklich nur als etwas vorstellen, wie so ein Bremsdämpfer, der eben zusammengeknautscht wird, also das, wo das Problem herkommt. Und das ist nicht nur einfach ein Faserstück, also kann nicht, also wenn es vom Carbon überhaupt kommt, dann ist es nicht einfach nur ein Faserstück, sondern eher ein größeres Stück, Bauteil fast. Möglicherweise, vielleicht ist es ja auch so, dass gar nicht die Stauchung oder diese Kompression, die dann vielleicht da reinkommt, ich meine, ich rede hier auch ins Blaue, vielleicht gibt es ja auch dummerweise eine doppelte Bremszug-Anschlaghülse. Also wenn man da zwei reingesteckt hat und die sind aus Kunststoff, vielleicht wird die eine zusammengestaucht. Vielleicht hat da irgendjemand einen Ohrring drin vergessen. Also ich meine jetzt nicht den für die Ohren, sondern so einen kleinen Gummiring drin vergessen. Wer weiß, was da alles noch drin steckt. Deswegen reinleuchten von außen, ob das Sackloch wirklich einen stabilen Untergrund besitzt.
Ja, und jetzt, wo du sagst, und es ist vielleicht die Schwäche des Podcasts, dass wir es nicht vor uns sehen, aber vielleicht ist es auch die Stärke, weil jetzt, wo du das erzählt hast, habe ich noch die Idee entwickelt, woher wissen wir eigentlich, dass beide Sacklöcher stabil sind? Vielleicht ist ja auch, also entweder sind sie einlaminiert, oder es handelt sich um ein reingeschraubtes, reingenietetes irgendwas Bauteil. Dass sich genietete Bauteile in einem Carbonrahmen lösen, hat man jetzt auch nicht das erste Mal erlebt. Vielleicht ist ja auch der Sitz, der definierte Sitz der Sacklöcher, was für ein wunderbarer Satz, vielleicht ist der ja auch in irgendeiner Art beeinträchtigt.
Ja, man muss sich eben die Stelle angucken, wo dieses Knarzen oder reibende Geräusch herkommt und da hilft es natürlich auch ein bisschen Erfahrung zu haben, weil wenn da einfach nur ein Kunststoffspänchen reibt, dann ist das natürlich ein anderes Geräusch, als wenn ein Zug oder ein Teil zu viel an einer Außenhülle eben zusammengestaucht wird oder so. Ja, ich fürchte, wir so richtig. Na doch, an die Stelle muss er gucken, der Tobi.
Genau. Und wir können das ja hier auch gar nicht lösen. Wir können nur eine Hilfestellung geben, aber...
Wobei es mich interessieren würde. Also wenn der Tobi zufälligerweise in die Nähe vom Bike Department Ost, also obwohl wir erst im September die nächsten Termine haben, wenn ich da bin, ich würde es mir angucken.
Dieses Problem ist also sowas wie die Überholspur. Das ist inhaltlich schon wieder so spannend, dass Christiane das als Herausforderung begreift. Ich wollte dich gerade auch ein bisschen übergreifend dazu fragen. Also themenübergreifend, kennst du das, dass solche kniffligen Fälle kommen, wo man wirklich erstmal eine Weile überlegt, was ist hier los? Ich verstehe es nicht. Und wie viele von denen kannst du dann letzten Endes lösen?
Also das weiß ich nicht, wie viele. Also die meisten. Früher hätte ich ja gesagt alle, aber das traue ich mich jetzt nicht mehr.
Okay, dann will ich jetzt natürlich gleich den einen erfahren, den du nicht lösen konntest.
Da wolltest du nicht drüber sprechen.
Habe ich das mal gesagt?
Ja, eben gerade.
Ach so. Naja. Siehst du, ohne Christian bin ich einfach so, ich bin so unkonzentriert. Also du kennst es schon, ne?
Na klar, kenne ich das schon, dass man scheitert, aber...
Na, nicht mal scheitert, also erstmal, dass diese große Hürde da
ist. Aber ich kenne es auch, dass man scheitert und das ist irgendwie das Blödeste, aber es ist auch immer wieder eine Herausforderung und also jeden Tag scheitern, das wäre doof, aber dass man ein-, zweimal im Jahr einfach scheitert, das ist schon normal, auch bei denen, die das einfach schon Jahrzehnte machen. Es ist einfach so viel in diesem Fahrradbereich und ja, es ist so, also das Kniffligste ist das Schönste, finde ich, das Spannendste. Auf jeden Fall, also da kriege ich ganz große Ohren, wenn ich sowas höre, dass da irgendjemand mit seinem Knarz und Knack und Knirschproblem kommt an die Theke und es hätten schon so viele Fahrradläden darüber und er habe schon das und das und das und das gemacht. Ich sage jetzt er, aber es meistens sind es Männer. Naja, und dann kriege ich ganz, ganz große Ohren und hoffe, dass ich den Fall auf meinen Tisch ziehen kann.
Sehr interessant und mir fällt noch auf, ne, wo es ja manchmal so diese Beschwerde gibt, ja und jetzt ist das alles mit dieser Hydraulik und dann noch mit diesem Elektro-Dingsbums und so. Hier haben wir es mit einem ganz klassischen Baudenzug zu tun, der auch mysteriöse Kapriolen veranstalten kann.
Das stimmt.
Ja, sollte man nicht vergessen, dass das auch bei dieser Art der Übertragung des...
Aber anders als bei diesem ganzen Elektro- und Elektronikzeug ist es so, dass nicht eine sogenannte Prüfsoftware vorgaukelt, nicht mehr mitdenken zu müssen. Also ich kann den Carbonrahmen jetzt nicht irgendwo anschließen und dann spuckt irgendeine Software für mich aus, dass ich an die Stelle gucken muss, wo das Geräusch herkommt, zum Beispiel.
Aber gibt es diese Prüfsoftware, die implizit sagt, du musst ja nicht mehr mitdenken?
Ja, doch klar. Doch, E-Bikes haben Prüfsoftwares an Bord, also oder zumindest die Werkstätten. Diagnosesoftware heißt das ja dann. Und bevor man irgendeinen Fall bei dem Hersteller des E-Bikes nimmt, muss man das da dran gehängt haben. Und dann hat man auch solche Diagnoseprotokolle und so. Da steht meistens nichts wirklich Relevantes drin. Und am Ende, hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist es immer irgendwas, eigentlich auch, was man mit gesundem Menschenverstand und einigermaßen offenen Augen ohne Diagnosesoftware beheben kann.
Ja, aber zumindest ich als schnöder Kunde im Fachgeschäft würde schon immer noch wollen, dass die Prüfsoftware und das Prüfgerät von einer Fachkraft, die sich damit auskennt, bedient und angewendet wird. Weil die nämlich entsprechend mitdenken kann. Sonst könnte ich das ja selbst machen und das möchte ich aber gar nicht. Früher hatte ich vielleicht nochmal den Anspruch, dass ich das alles irgendwie selbst machen kann. Inzwischen habe ich verstanden, wie toll das ist, wenn es eine gute Fahrradwerkstatt des Vertrauens
ist. Ich habe auf jeden Fall gedacht, so eine Prüfsoftware prüft für mich irgendwas. Also da bin ich getäuscht. Ja, ich habe mich getäuscht. Die prüft überhaupt nichts. Das ist mehr oder weniger ein Umweg, so den ich halt einfach zu gehen habe. Aber das gehört überhaupt mal überholt. Ihr da draußen, die da irgendwie mit E-Bikes und so weiter. Also das verstehe ich bis heute nicht. Diagnosesoftware. Unglaublich, was die schon an Erkenntnissen gebracht hat.
Das heißt, die hilft ja in den meisten Fällen gar nicht?
Genau.
Eieiei. weil sie dir irgendwas rausspuckt, wo du dann auch, womit du nichts anfangen kannst oder was das Problem nicht löst.
Weil es das Problem nicht löst.
Ah, das ist ja interessant.
Fehler 562 ist jetzt ausgedacht, weiß ich nicht, ja. Prüft die Prüfsoftware und also findet dann Fehler 562, habe ich gesagt. Ne? Und dann gibt es eine Art Infotext zu diesem 562 und dann steht da, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.
Aber du bist doch schon in der Fachwerkstatt.
Ja, das ist die Lachnummer überhaupt. Das jeden Tag ganz, ganz oft.
Jetzt hat Christiane natürlich galant geschafft, als, so viel darf ich sagen, oder? Als Sympathisantin des Baudenzugs. Mein Hinweis darauf, dass auch Baudenzüge komische Sachen machen können, jetzt zur Prüfsoftware zu gehen. Aber zu Recht, sehr zu Recht, wenn Fehler 562 ihr in der Fachwerkstatt sagt, bitte wende dich an deine Fachwerkstatt. Diese Fehler, sie passieren überall. Deswegen brauchen wir sie am Ende doch, die Fachwerkstatt. Zum Beispiel auch Ferdinand, der uns geschrieben hat. Der hat nämlich ein 10 Jahre altes Stevens mit Shimano Deore-Schaltung und V-Brakes. Und er schreibt, in den letzten Wochen habe ich zwar Tretlager, Kassette, Kette, Kettenblätter mit Hilfe von YouTube ersetzt, fand YouTube aber nicht als ideale Quelle. Zum Beispiel wird kaum angesprochen, wie und welche Spacer man beim Ersatz eines 73 mm durch ein 68 mm Tretlager verwendet. Deswegen würde mich ein gutes Handbuch interessieren, damit ich schon vor Einbau und vor allem vor dem Kauf der Komponenten weiß, worauf ich achten muss. Christiane, was ist das Handbuch deines Vertrauens, das du zu Rate ziehst?
Erfahrung. Wir haben ja schon mal über Handbücher gesprochen und hatten da das, du wirst es gleich nennen, ja, von der Firma, die auch ganz besonders schöne und teure Werkzeuge herstellt.
Da gibt es ja mehrere.
Gute Werkzeuge?
Ja, mehrere Firmen.
Die mit dem blauen Griff.
Ach, die mit, okay, gut, ja. Und es gibt ja auch noch mehrere Bücher. So.
Mhm. Ja, der Nachteil von diesen Büchern ist halt, dass sie irgendwann aufhören, während die Entwicklung dauernd weitergeht. Und so viel Erfahrung, wie man braucht für so unglaublich viele Fahrradarten, Fahrradteilearten, Fahrradprobleme, Kombinationen, die eigentlich nicht gefahren werden dürfen, aber doch funktionieren und noch besser als das Original und so weiter. Das kann ja in ein Buch alles überhaupt nicht passen. Insofern ist der Wunsch nach dem Buch verstehbar, der Ausweg über YouTube sowieso total nachvollziehbar, aber da ist natürlich auch unglaublich viel Schund on air sozusagen. Ich hätte zwei Tipps. Also entweder Selbsthilfewerkstatt, das ist immer ganz gut, weil man da mit Leuten, die professionell arbeiten, eben zusammentrifft, die dann immer noch mal ganz andere Tipps geben können, aber auch mit meistens mit anderen Selbsthilfewerkstättlern, also die dort selber ihre eigenen Probleme haben. Also da kommen auf jeden Fall viele Leute zusammen. Man kann manchmal eine Lösung erdiskutieren, das habe ich schon erlebt, hat ganz gut funktioniert. Also Selbsthilfewerkstatt, um einen Mangel an Erfahrung etwas schneller auszugleichen. Und dann der zweite Tipp ist, wenn man dann eine konkrete Frage hat, wie zum Beispiel, wie viele Spacer nehme ich links, welche und wie viele Spacer nehme ich rechts.
Das ist jetzt diese Tretlagerproblematik, genau, ne, müssen wir
dazu
sagen.
Wenn ich so ein Tretlager habe, das für 68 mm Gehäusebreite genauso funktionieren soll wie für 73 mm Gehäusebreite, was mache ich dann? Dann würde ich halt im Internet eine Suchmaschine bemühen und in dem Fall Shimano Tretlager 68, 73 und Spacer eingeben und dann meistens über Bildersuche findet man Ausschnitte von Anleitungen, die einem dann wirklich hilfreich sind. So machen wir es zumindest auch in der Werkstatt, weil auch wir haben ja so ein Handbuch nicht und auch unsere Erfahrung, selbst die zusammengenommen aller an einem Tag in der Werkstatt stehenden und reparierenden, reicht manchmal nicht aus und dann googeln auch wir.
Ja. Also diese Beschränkung, ne, die Bücher haben, die du genannt hast, klar, das ist ganz schwer, das aktuell zu halten, gerade auch dann, wenn so Entwicklungen sich so ausdiversifizieren, so ist klar. Aber würdest du trotzdem sagen, dass so eins dieser Bücher, also es gibt dieses blaue Buch von Parktool und es gibt zum Beispiel auch Bike Reparatur und Wartung vom Delius Glasing Verlag, dass solche Bücher für den Überblick und die Grundlagen, dass sie geeignet sind? Oder sagst du, damit habe ich eigentlich überhaupt keine guten Erfahrungen?
Ich bin ja insgesamt ein Bücherfreund, jetzt mal abgesehen von Und es ist total schwer, was ich jetzt sagen werde für mich, weil ich habe ja auch mal einen Verlag mitgeführt und so, mit echten Büchern, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber nee, das ist überholt, ja, muss man nicht.
Also, auch wenn es aktuelle Auflagen
nee,
sind?
Nee, braucht es. Okay. Wenn man ein Regal hat mit lauter so seinen technischen und das ist so ein, das ist zum Zeigen, ja, zum Liebhaben irgendwie, dass man also sich verbunden fühlt mit dem Thema neben dem Bett liegen haben auf dem Nachttisch oder so, ist auch bestimmt schön, aber ich glaube, für viel, viel mehr taugt das nicht mehr.
Okay, wenn ich deine Aussagen also zusammenfasse für mich, sagst du, dieses Wissen, dieses sehr diversifizierte Wissen, weil es so viele verschiedene Anwendungsfälle und verschiedene Maße gibt am Fahrrad, ist also eher nicht im Buch zu suchen, sondern bei den Leuten, die es täglich machen. Du hast ja vorhin auch als erstes gesagt, Erfahrung, und hast die Selbsthilfewerkstatt empfohlen. Also einfach über die Praxis.
Ja, weil manchmal mehr funktioniert, als geschrieben steht. Ja, bei den einzelnen Herstellern. Es fängt ja schon damit an, dass Shimano sagt, nur ne, ihre Komponenten sind und da auch schon gar nicht alles miteinander kompatibel. Und in echt ist es dann doch einfach ein bisschen anders und ein bisschen mehr ist kompatibel und manches funktioniert erstaunlicherweise ganz besonders gut. Und das ist was, da weiß ich gar nicht, ob ich das in ein Buch schreiben würde, wenn ich so ein Buch schreiben würde.
Ja. Weil du dann wieder irgendwie drin wärst in der Haftung sozusagen. Ja, oder genau. Im, so, ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja, absolut, diese Kompatibilität. Ich kenne ein Tandem, das läuft mit Straßenkomponenten und bedient Downhill-Bremsen, was überhaupt nicht geht laut Shimano. Aber es soll trotzdem funktionieren in der Realität. Naja, dann möchte ich zum Abschluss noch zu einem anderen Punkt kommen. Das ist, glaube ich, eine Ergänzung eines vorigen Themas, was wir hier schon mal besprochen haben. Du hast gesagt, es gibt ein kleines Update zur in einer der vorigen Ausgaben besprochenen Felgenmantelproblematik. Was hast du da für uns?
Ein Hörer hatte ja beschrieben, dass er unterwegs jemandem helfen wollte und sei schier verzweifelt beim Demontieren des Mantels von der Felge. Und da musste ich zugeben, das passiert auch uns in der Werkstatt zunehmend etwas häufiger, dass wir dann zu zweit bis zu dritt an einem Mantel rumfuhrwerken und den einfach nicht runterkriegen von dem Felgensitz. Und da habe ich jetzt einfach mal ein bisschen genauer hingeschaut, was das denn jetzt eigentlich immer ist. Und es ist meistens die Kombination Felge, die entweder tubeless ready ist oder aus einer sehr tubeless ready nahen Produktion kommt, also auf dem Weg dorthin ist, und Drahtreifen. Und das ist eigentlich eine Kombination, die halt, das ist das eine nicht für das andere gemacht und deswegen sitzt der Drahtreifen halt nicht nur stramm, wie er soll, auf einer normalen Felge, sondern noch strammer, als er soll und man Kraft hat auf dieser Tubeless-Felge.
Da müssen wir vielleicht an der Stelle nochmal kurz erklären, ne? Drahtreifen ist der, der also einen umlaufenden Draht hat und dementsprechend auch formstabil ist, den ich nicht zusammenfalten kann, ne? Wo das wirklich genau. Ein Draht ist und nicht irgendein Kevlar oder so. Alles klar. Okay, das ist die Kombination, bei der du sagst, Vorsicht, Finger weg oder Vorsicht, Falle.
Vorsicht, Falle, genau. Und ich schätze mal, das war in diesem einen Fall auch so, dass die Dame, die da unterwegs war, mit ihrem E-Bike diese Kombination hatte.
Ja, weil es eventuell auch ein etwas günstigerer Erstausrüsterreifen ist. Und so ein Drahtreifen ist ja meistens günstiger als die naja, teuren Faltreifen.
Es gibt halt einfach manche Reifen ja, gar nicht so. Als Faltreifen. Ne? Also meistens diese komfortableren Reifen, ne? Von der Firma, also hier Big Apple oder sowas, oder wie die heißen, also von Schwalbe jedenfalls. Soweit ich weiß, gibt es sie gar nicht in Faltversion. Die man mit, ja, so Ballonreifen, die man mit wenig Luftdruck von Maxxis kenne ich welche, die da ganz gut funktionieren. Aber Drahtreifen auf solchen eher modernen Felgen, die jetzt, wenn nicht tubeless ready, dann doch sehr tubeless ready nah hergestellt sind, das ist meistens das Problem.
Alles klar. Dann haben wir auch da noch ein bisschen nachgeholfen. Und ich hoffe, Tobi und Ferdinand können mit der Gesundung ihrer Fahrräder voranschreiten oder wir konnten die etwas unterstützen. Ja, ich sag mal wieder vielen Dank, Christiane, dass du uns hier weitergeholfen hast und aus deinem Werkstattalltag erzählt hast.
Ja, gerne, immer wieder gerne.